Wir wollen auch heute das Wort zu uns reden lassen. Und als Einstieg möchte ich einen kurzen Vers vorlesen aus Jesaja 51, Vers 1. Hört auf mich, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, die ihr den Herrn sucht. Seht auf den Felsen, aus dem ihr gehauen, und aus dem Brunnenschacht, aus dem ihr gegraben worden seid. Dieses Wortes ruft uns dazu auf den Herrn zu schauen, auf ihn zu hören und das zu hören, was er uns zu sagen hat. Und ich denke, dazu soll auch dieser Gottesdienst dienen. Lasst uns noch einmal um den Segen Gottes dafür beten. Nach Möglichkeit stehen wir auf. Wir hören jetzt das Einleitungswort von Bruder Jakob Abrams.
Grüß euch alle, liebe Geschwister, und ich hoffe doch, dass hier niemand gekommen ist, der gesagt hat, ach nein, nicht schon wieder. Wir sind alle verschieden emotional. Der eine ist sehr froh, der andere, naja. Aber wir freuen uns alle irgendwie, dass wir wieder dieses Treffen haben. Und wisst ihr, als Nico zu mir sagte, du wirst Donnerstag die Einleitung machen, und irgendwie sofort fiel mir ins Herz das Wort, das ich jetzt lesen und betrachten möchte. Und ich konnte auch davon nicht lassen. Ich habe gebetet, dass der Herr sollte das reden, was ihm wohlgefällig ist. Aber ich konnte von diesem Wort nicht lassen. Wir haben früher gesprochen über die Heiligkeit, über unsere Heiligkeit, über die Heiligkeit unseres Leibes und so weiter. Heute geht's um etwas anderes. Und wir lesen uns aus Römer, aus dem 12. Kapitel, den 2. Vers. Und den Schwerpunkt werden wir legen auf die zweite Hälfte dieses Verses. Aber weil alles hat sozusagen Ursachen und Folgen. Dann werden wir den ganzen Vers lesen und nur kurz die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass hier auch eine Bedingung ist und eine Folge von dieser Bedingung. Hier schreibt Apostel Paulus Folgendes, ich lese nach der Luther 12. Und stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Und jetzt weiter ein bisschen aufmerksam zuhören, auf das ihr prüfen möget, welches das sei, der gute, wohlgefällige und vollkommene Gotteswille. Also da will ich nur ganz kurz drauf eingehen, dass um den Gotteswillen zu erkennen, brauchen wir eine Erneuerung. Ein Gegenstück, würde ich sagen, oder wie ich das jetzt ausdrücken soll, zu der Gesinnung der Welt. Ja? Erneuert euren Sinn. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern erneuert euren Sinn. Und das ist heute, wenn man sich so reinlässt, was alles jetzt verbreitet wird und was alles in der Welt wirklich gut ist, dann ist wirklich nur durch Erneuerung unseres Sinnes, durch Abdrehen, sich ganz abwenden von dieser Denkweise und eine neue Denkweise bekommen. Aber was ist das Ziel? Zu erkennen, wie es hier steht, dass ihr erkennen möget, welches das sei, der gute, wohlgefällige und vollkommene Gotteswille. Also, ich habe mal so eine Auslegung gehört, oder mir wollte man das so beibringen, dass es gibt den guten Gotteswillen, es gibt den vollkommenen Gotteswillen und so weiter. Aber irgendwie spricht zu mir dieses Wort anders. Der Gotteswille überhaupt hat diese drei Eigenschaften, dass er gut ist, wohlgefällig und vollkommen. Und ich will ein paar Beispiele bringen, wie Leute diesen Gotteswillen erkannt haben und wie sie auf diese Erkenntnis reagiert haben. Aber na, irgendwann so ist es also in der Reihenfolge in der Bibel, und dann werde ich mich daran auch so ein bisschen halten. Das Erste, was mir in den Sinn kam, das war Bileam, der wirklich Kontakt zu Gott hatte, der als ob auch bereit war, ich sage jetzt nicht als ob, der bereit war, den Willen Gottes zu erkennen. Er hatte nicht diese volle Heilige Schrift, wie wir sie haben, und wusste daher auch nicht, womit er es zu tun hatte, wenn er eingeladen wurde, das Volk Israel zu verfluchen. Er wusste es nicht. Das sehen wir auf die Reaktion Gottes, als er Gott danach fragt. Gott sagt ihm nicht, du weißt doch, ja, ich habe es doch schon so viel mal gesagt. Nein, er sagt ihm ganz schlicht und einfach, dieses Volk ist gesegnet und du sollst es nicht verfluchen. So, jetzt sollte eigentlich für die absehbare Zukunft alles klar sein für Bileam. Er schickt auch die Botschafter weg und sagt, ich kann es nicht, ich mache es nicht. Eine vollständig richtige Reaktion. Er hat den Willen Gottes als gut, als vollkommen und als wohlgefällig anerkannt. Er hat ihn akzeptiert. Nicht nur Gott wohlgefällig, er war auch ihm wohlgefällig. Er schickt diese mit allen ihren reichen Versprechungen, schickt er weg. Jetzt kommt die zweite Delegation. Ja, Bileam, warum jetzt nochmal fragen Gott? Schick die doch gleich weg. So wäre es jetzt das Richtige. Aber nein, Bileam fragt noch einmal. Und Gott sagt ihm wieder einmal, nein. Und letztendlich kommt es doch so weit, dass Bileam doch geht. Und dann bekommt er den Befehl Gottes schon, jetzt gehst du, aber machst, was ich will. Noch eine Chance. Du sagst nur das, was ich sage. Und als Bileam dreimal versuchte da mit dieser Opferbringung, dann beim dritten Mal sagt er schon gleich, geht er nicht einmal Gott fragen, sondern sagt gleich, also spricht den Segen über dieses Volk. Aber Bileam, warum? Warum kommt er in Versuchung, das Volk Israel zu verführen? Und darüber lesen wir nur ganz später, als die Schlacht da zustande gekommen ist und sagt, Mose hat nicht Bileam sie verführt. Sonst würden wir es nicht einmal wissen. Aber Bileam führte dieses Volk in Sünde. Und das trotzdem, dass er den Willen Gottes wusste. Und er musste leider umkommen. Er musste leider sterben mit allen anderen. Und er ist so als rote Linie für eine falsche Lehre, für die Listen Satans, ist er in der ganzen Bibel, wird er erwähnt, bis hin in die Offenbarung. Immer ist noch die Lehre Bileams. Und die ist heute nicht geringer als irgendwann. Jetzt die zweite die Person, auf die ich aufmerksam machen wollte, der König Josaphat, der König von Juda. Er hatte schon manche Erfahrung mit Gott. Jetzt geht er aber diesen gottlosen König Ahab besuchen und er schlägt ihm vor, mit ihm in den Kampf zu ziehen. Und Josaphat sagt, ich bin wie du. Und meine Leute sind wie deine Leute und meine Pferde sind wie deine Pferde. Wie schrecklich. Er ist mit einmal wie dieser gottlose König. Aber das Gewissen redet in ihm noch. Und er sagt zu Ahab, gibt es hier nicht einen Propheten Gottes, als Ahab die 400 Propheten, Götzenpropheten versammelt und die ihm gut sprechen, ja, du wirst siegen und so weiter, redet in Josaphat noch irgendeine Stimme, und wir wissen, das ist die Stimme Gottes. Gibt es hier nicht noch einen Prophet des Herrn? Und dann wird Michael gebracht und der sagt ihnen, dass daraus nichts wird und so weiter. Aber Josaphat zieht mit ihm in den Krieg. Und durch Gottes Gnade wird er bewahrt. Ja, Ahab muss umkommen und er wird durch Gottes Gnade bewahrt. Aber eine schändliche Niederlage war es, die sie erlitten hatten. Jetzt aber David, der stand vor der Frage, sollte er in den Kampf gehen mit den Philistern, als Kehila eingenommen war, die Stadt, und alle seine Angehörigen und die Angehörigen der Leute, die mit ihm waren, weggeführt waren. Und David fragt den Herrn, soll ich gehen? Und Gott sagt, du sollst gehen. Und als dann seine Leute ihm sagen, fürchten uns hier in der Wüste und wie sollen wir kämpfen gehen? Fragt David Gott noch einmal, soll ich wirklich gehen? Und als er wieder diese gewisse Antwort bekommt, geht David. Obwohl alles dagegen sprach, er war in der Minderheit und so weiter, er geht. Oder als er gegen die Philister soll gehen und Gott ihm sagt, wenn du in den Gipfeln der Maulbeeren wirst das Rauschen hören, dann ziehe in den Kampf, und David zieht. Und beide Mal hat David einen großen, einen nicht vorstellbaren Sieg erhalten durch die Hand Gottes. Jetzt im Neuen Testament finden wir auch solchen wie Judas, den Jesus mehr als einmal darauf aufmerksam macht, dass er auf glattem Wege steht, dass er nicht auf richtigen Wege ist, aber Judas verrät Jesus. Anders macht es Apostel Paulus. Der folgt gehorsam diesem Willen Gottes. Und er geht, wo der Heilige Geist schickt, und der Satan verhindert, denn er geht aber auch nicht, wo ihm der Heilige Geist verwehrt, dass er nicht soll da predigen. Wenn ich so ganz ehrlich sage, ich beneide Paulus immer, wie er das unterscheiden konnte, aber ich lasse das offen. Irgendwie wird Gott es auch mir offenbaren, denke ich, wenn ich gehorsam bin, wie ich das unterscheiden soll. Aber was ich sagen wollte, Paulus geht. Liebe Geschwister, wir wissen auch manches, den Willen Gottes. Wir haben die volle Heilige Schrift, wir wissen den Willen Gottes. Und als das große Publikum da am Pfingsttag Apostel Petrus fragt, ihr Männer, Brüder, was sollen wir tun? Dann sagt Petrus zu ihnen, tut Buße und bekehret euch. Und es lasse sich an jeglicher taufen. Jetzt folgten diesem 3000 Leute. Die anderen spotteten weiter, dass die sind voll süßen Weines, aber 3000 Leute folgten diesem Willen Gottes. Lieber Freund, das ist auch heute der erste Wille Gottes. Und ich war gestern über alle Maßen erfreut, dass auch unsere liebe Schwester Esther, die wegen ihrer Gesundheit Angst und Bedenken hatte, diesen Schritt zu machen, dass sie sich überwunden hat und dass sie diesen Willen Gottes getan hat. Und das ist der erste Wille Gottes, den du sollst erfüllen. Tut Buße und bekehret euch. Nicht einfach Buße tun und um Vergebung bitten, sondern bekehret euch. Macht volle Umkehr. Das ist der Wille Gottes. Zweitens haben wir in der Heiligen Schrift, der Wille Gottes ist eure Heiligung. Ja? Also immer wieder und wieder sich reinigen und heiligen und absondern von der Welt. Außerdem haben wir natürlich noch viele Entscheidungen zu treffen, bei der Ausbildung, bei der, na, wo auch immer, was kaufen, was verkaufen. Überall hat man so Entscheidungen zu treffen. Und es gibt Dinge, die uns in der Schrift erläutert sind. Sagen wir mal, wenn ich mein Auto verkaufe und das schön aufpoliert habe, aber weiß, dass da das und das nur so gerade gemacht ist, dass es jetzt aushält und das verschweige, ist das der Wille Gottes? Wir wissen das in der Schrift, spricht die Wahrheit. Das wissen wir aus der Schrift. Aber es gibt auch Situationen, die in der Schrift jetzt nicht so eindeutig beleuchtet sind. Ich würde sagen, einer von denen ist die Situation der Eheschließung. Ist das der passende oder nicht? Wiederum haben wir natürlich einen Hinweis, dass ein Ungläubiger, eine gläubige und ungläubige Ehe nicht gewünscht ist von Gott. Aber wir Menschen sind so unterschiedlich und wir benötigen es einfach, dass Gott uns da offenbart. Oder auch sogar beim Kauf irgendwas zu kaufen oder noch irgendwo. Es sind Dinge, die wir wirklich müssen den Willen Gottes erfahren. Ja? Und das will Apostel Paulus hier, dass wir diesen Willen Gottes als vollkommen, als wohlgefällig und als gut finden, auch wenn es uns hinten und vorne nicht stimmt. Und möge Gott uns dazu Kraft geben, dass wir wirklich möchten, Schritt für Schritt den Willen Gottes erfüllen. Und wer das noch nicht getan hat, wer den ersten Schritt noch nicht getan hat in diesem Willen Gottes, in diesem guten und diesem wohlgefälligen und vollkommenen Willen Gottes, dass er über seine Sünde Buße tut, dass er volle Umkehr macht, der möge es heute machen. Und ich sage mal so, dann kommt auch alles andere, auch bis hin auf Kleidung und unseren Outfit und alles, dann wird das immer die Frage sein, stelle ich mich dieser Welt gleich oder tue ich den Willen Gottes? Vor dieser Frage werden wir immer stehen und wir haben, wie gesagt, in der Bibel über vieles den Willen Gottes gesagt. Über manches wird er es uns offenbaren. Und der Herr segne uns dabei. Amen.
Ich denke, um uns seinen Willen zu offenbaren, hat Gott uns als Kindern Gottes verschiedene Mittel gegeben. Und eines von diesen Mitteln ist auch die Gemeinschaft, der Austausch untereinander. Und dafür wollen wir uns auch jetzt Zeit nehmen. Wir hören jetzt zuerst ein Gedicht von Bruder Andreas Maas, danach ein Zeugnis von Bruder Gerhard Dück und danach ein Gedicht von Schwester Lilia Sudermann. Gut, bitteschön, Geschwister.
Gottes Wege sind vollkommen. Erscheinen meines Gottes Wege mir seltsam, rätselhaft und schwer, und gehen Wünsche, die ich hege, still unter in dem Sorgenmeer. Wie trub und schwer der Tag verrinnen, der mir nur Schmerz und Qual gebracht. Dann darf ich mich an eins besinnen, dass Gott nie einen Fehler macht. Wenn über ungelösten Fragen mein Herz verzweiflungsvoll erbebt, an Gottes Liebe will verzagen, weil sich Unverstand erhebt, dann darf ich all mein Müde sehen, in Gottes Rechte legen sacht und leise sprechen unter Tränen, dass Gott nie einen Fehler macht. Drum still mein Herz und lass vergehen, was irdisch und vergänglich heißt. Im Lichte droben wirst du sehen, dass gute Wege dir weist. Und müsstest du dein liebstes Missen, ihr gingst durch kalte, finstere Nacht. Halt fest an diesem seligen Wissen, dass Gott nie einen Fehler macht. Amen. Diese Karte mit diesem Gedicht ist kostenlos erhältlich bei mir auf dem Büchertisch. Wer möchte, bitte, der kann sich bedienen.
Ja, liebe Geschwister, wie gesagt, mein Name ist Gerhard Dück und Schwester Lydia Peis hat mich gestern angesprochen. Ich habe mich mit ihr bekannt gemacht über Telefon, ja, und habe sofort einen guten Eindruck bekommen. Warum gingst du nicht nach vorne? Ihr seid doch das erste Mal. Und ich sage, ja, wir waren eigentlich mit Elki, die Freizeit waren wir schon da. Und da habe ich mich auch vorgestellt. Also wir sind hier mit meiner Frau und zwei Kindern, kommen aus der Gemeinde Harsewinkel. Und wie kamen wir in diese Gruppe? Vor einigen Jahren, also Nikolai Thyssen, ich kenne hier ganz wenig Leute, aber Nikolai Thyssen kenne ich schon lange. Wir waren früher in einer Gemeinde in Halle und 1998 gingen wir dann in eine andere Gemeinde, nach Harsewinkel. Und dann ich weiß nicht, vor 5 Jahren so, oder wart ihr auch in Harsewinkel und dann gucke ich, Nikolai sitzt da mit den Behinderten, habe ich später ihm gefragt, wie kommst du in diese Gruppe, du bist doch nicht behindert. Und dann sagt er, weißt du, Gerhard, unter Behinderten finde ich mich als gesunder Mensch. Unter den gesunden Menschen fühle ich mich behindert. Mir gefiel diese Antwort. Ja, und dann hat er mich angesprochen, aber ich muss sagen, ausschlaggebend war euer Besuch am 14. Januar dieses Jahres. Ja, und ich muss sagen, wirklich, ich habe auch von vielen anderen gehört, ihr wart richtig zum Segen. Diese bewegenden Zeugnisse von Bruder Viktor Janssen, von David Vogt, von Tina Olfert, das ging so zu Herzen und alles. Und ich würde noch lange hören wollen, aber irgendwann war der Gottesdienst zu Ende. Später gab es in unserem Gemeindeheft, jedes Quartal gibt es bei uns ein Gemeindeheft und da kam so ein Nachklang, ein Artikel. Ich habe einigen Brüdern gegeben, das Gemeindeheft, und da stand über das ganz gut geschrieben. Also das sollte so eure Ermutigung sein, ihr wart richtig zum Segen. Und das hat auch sehr dazu beigetragen, dass wir jetzt mit unseren zwei Jungs auch wollen uns in diese Gruppe integrieren, also, wenn ihr uns aufnimmt. Ja, und jetzt komme ich zum Zeugnis. Und im Laufe des Zeugnisses werde ich mehr sagen noch über meine Jungs. Also ich fange damit an, als die Jünger einst in den Sturm geraten sind, dann sagte Jesus, er fragte, das war so eine rhetorische Frage, wo ist euer Glaube? Also in den Stürmen ist der Glaube gefragt. In den Stürmen kommt es oft den Glauben an. Aber andererseits, durch Stürme wird der Glaube gestärkt. Nein, nicht wird gestärkt, kann gestärkt werden. Durch die Stürme wird der Glaube gestärkt oder man verbittert sich. Und davon wollte ich etwas berichten. Das bin ich durchgegangen, diesen Weg der Verbitterung. Ja, ich streife so kurz einige Stationen. Ich kann jetzt nicht hier viel erzählen. Aber ich habe mich mit 15 Jahren bekehrt. In Kirgisien wohnten wir, in Krasnoretschka. Und dann kurz vor dem Militärdienst habe ich mich taufen lassen mit 18 Jahren. Dann ging ich in den Militärdienst. Nach dem Militärdienst, es war 1979, haben wir geheiratet. Aber ich wurde gebeten, dass ich in der Jugend bleibe. Ich habe ein bisschen da geholfen, so Jugendarbeit. Und dann kam der erste Sohn, Andreas 1980. Und ich hatte einen Freund, mit dem wir dann zusammengeblieben sind in der Jugend. Und die hatten einen Victor, einen Sohn hatten die. Ja, und wir blieben weiter in der Jugend, ja. Und unsere Frauen waren dann mit den Kindern, machten Frauenstunde, ja, sozusagen, oder Kinderstunde. Naja, und so ging es irgendwann. 82 kam eine Tochter zur Welt, Anna wurde geboren im März 82. Und ja, irgendwann hörte ich dann auf, ging ich aus der Jugend. Und aber ich dachte so, eigentlich bei mir läuft alles gut, ja. Eigentlich muss Gott mit mir zufrieden sein. Aber Gott war gar nicht zufrieden mit mir. Ja, und dann kam das Jahr 1983, kam die dritte Tochter, das dritte Kind, so eine Tochter, Helene. Und dieses Kind war ein behindertes Kind. Für mich damals, ich konnte es nicht fassen, für mich brach die Welt zusammen. Ja? Ich stellte mir die Frage, wie geht sowas überhaupt? Wie kann Gott sowas machen mit seinen Kindern, vor allem mit mir? Warum macht er sowas mit mir? Ja? Und immer weiter und konnte es nicht verstehen, Gottes Wege. Und ich machte Gott Vorwürfe. Und der Satan war sofort auf der Stelle. Ja? Und man sagt, gibt dem Satan einen Finger, dann hat er, dauert nicht lange, hat er die ganze Hand. Und dann, nach kurzer Zeit hat er dich ganz. Und er hat mir dann reingeflüstert, ja, guck mal, so macht Gott das mit seinen Kindern. Ja, bist du überhaupt sein Kind? Und ich bekam auf einmal Zweifel an meine Wiedergeburt und so. Und ich haderte mit Gott, machte Gott Vorwürfe und ging immer weiter weg von Gott. Ich war in der Gemeinde, aber ich kam zu Versammlungen, aber ich war, mit dem Herzen war ich weit weg. Nein, die Welt lockte mich nicht. Ich hatte nichts hier, auch nichts in der Welt. Ja? Und so ging das Leben weiter und ich konnte mich damit nicht abfinden. Und dann, ja, ich war Lkw-Fahrer und dann ging ich in einen Betrieb, das war eine, auf der Basis Minstroy SSR. Die haben gebaut ein Goldwerk. Man musste den ganzen Baumaterial, alles über die Berge schleppen, ja, mit den LKWs. Es gab die einzige Verbindung und ich ging dann in diese Firma, obwohl das von vornherein für mich klar war, das ist nicht für Gläubige, diese Arbeit. Weil das waren alles so raue Männer, die haben noch Alkohol getrunken, die nannten es Для храбрости, ja, 100 Gramm. Und mit 100 Gramm hört es aber nicht auf, dann kam noch mehr und dann waren die manchmal. Und das war immer vor dem Perival, vor dem Pass. Ja, ja, das war dieser Perival, Karago, der hatte, es waren sehr gefährliche, 39 Serpentinen, ja, 39 scharfe Kurven, 3000 Meter über dem Meeresspiegel. Ja. Und wir mussten ja auch im Winter fahren mit Schneeketten, es war sehr gefährlich. Warum ging ich überhaupt, nahm ich diese Arbeit an, warum ging ich zu dieser Arbeit? Ja, irgendwo im Hinterkopf, ich wollte ja gar nicht mehr weiterleben. Da dachte ich, ja, vielleicht komme ich da irgendwo in den Bergen um. Da ist doch fast so viel Serpentinen überall stehen Denkmäler, ja? Stehen, wo Fahrer ums Leben gekommen sind. Weil oft sind die auch betrunken gefahren und Polizei gab es nicht. Und so fing ich da an zu arbeiten. Mit diesem Gedanken, weil ich nicht weiterleben wollte. Und dann, ja, und wir sind dann hin, haben wir irgendwas gebracht, Baumaterial und so. Und zurück sind wir dann meistens leer gefahren. Und das war ein Sattelzug, ja, Kamaz-Sattelzug, ganz lange. Und ja, jetzt auf dem Rückweg, dann immer vor der Kurve geht es immer steiler, ja. Und das schneite unaufhörlich. Es war alles schon bedeckt mit Schnee und man hörte staunen, die wunderbare Schöpfung Gottes, wie mit einer weißen Decke, alle Berge bedeckt. Aber ich hatte konnte mich nicht konzentrieren darauf. Eigentlich hätte ich schon längst die Ketten anlegen müssen, die Schneeketten. Aber dann würde ich wieder mindestens eine Stunde oder zwei verlieren. Und so bin ich weiter gefahren, nach oben. Und irgendwann vor der nächsten Kurve, dann drehten die Räder durch. Und der Kamaz ging nach hinten. Ganz schnell, immer schneller. Als ich jetzt die Bremse drückte, 18 Räder, ja, alle blockiert, aber das half nichts. Wie ein Schlitten ging der runter und ich guckte so im Spiegel, ja, da geht der Anhänger Richtung Abgrund, ja. Das ist ja von einer Seite sind die Felsen, von der anderen Seite ist der Abgrund. Das war mein sicherer Tod. Und dann fing ich an zu schreien zu Gott. Herr, hilf mir, Господи, помоги, ganze Zeit, ich konnte nichts mehr machen. Die Motor war aus, Lenkung auch ausgefallen. Aber was kann man bei Glatteis machen? Kann man sowieso nichts machen. Ja? Und dann denke ich, jetzt muss ich springen aus dem Auto. Ich habe mich an dem Türgriff, wollte raus, ich konnte nicht. Wie angefesselt saß ich da. Ich will springen und kann nicht. Ja? Dann irgendwann blieb dieser LKW stehen. Da gibt es ja keine Schutzplanken oder so, nur so ein bisschen Schotter. Aber da war jetzt Schnee und irgendwann ist der Kamaz stehen geblieben, da im Schnee. Ja, und dann ging ich raus. Ich zitterte ganz, meine Knie zitterten, den ganzen Körper, ich konnte überhaupt nichts. Und dann kam so eine Stimme, warum schreist du? Um Hilfe. Du wolltest ja gar nicht mehr leben. Dann habe ich verstanden, ja, ich habe Angst. Nicht so vor dem Tode, sondern was danach kommt, was nach dem Tode kommt. Und da, höchste Geschwister, da hoch in den Bergen, 3000 Meter über dem Meeresspiegel, wo ich sage immer, da ist der Himmel näher, ja, da habe ich Buße getan. Da habe ich neu mein Leben Gott geweiht. Ich habe um Vergebung gebetet. Und ich habe Gott versprochen, ich werde, egal was in meinem Leben kommt, ich werde nie mehr fragen, warum. Ich wusste nicht damals, auf was ich mich eingelassen habe. Ja, nach längerer Zeit, ich konnte nicht sofort fahren, bis ich Kette angelegt hatte, musste ich jedes Rad mit dem Wagen eben hoch, ja, und dann Ketten angelegt. Ich hatte ein neues Testament, habe ich erst gelesen. Ich kam nicht zur Ruhe und war auch kein Verkehr. Kam keine LKWs entgegen, auch keiner hat mich überholt, war alles zu, mit tiefem Schnee zugedeckt, ja, und dann irgendwann bin ich da weitergefahren nach Hause. Das war, ja, das mit der Tochter, ja. Ja, und dann ging das Leben weiter. 85 kam der Sohn zur Welt, Peter, im Januar 85. Und dann 86 kam noch ein Sohn, Hans, der heute im Himmel ist. Ja, und dann, als er acht Monate war, Hans, dann ist er aus dem Kinderwagen gefallen. Wie oft fallen Kinder, ja? Aber der ist so unglücklich gefallen, dass seine Schwester ist mit ihm gefahren, die war selber erst 5 Jahre. Und dann ist er aus dem Kinderwagen gefallen mit dem Kopf. Und der war sofort bewusstlos. Der Rettungswagen hat ihn weggebracht. Кровоизлияние мозга, ja? Gehirn, also Bluterguss, oder wie man das nennt, kam in Reanimation. Ja, und dann 10 Tage war er, kam er nicht zu sich, er hat so einen Druck im Kopf, dann haben sie durch den Rücken diese punktiert, ja, Punktien gemacht und ihn zu dem Druck weggemacht. Irgendwann kam er zu sich, kam ein anderes Krankenhaus und dann haben sie festgestellt, der ist blind. Der kann nichts sehen. Der reagiert nicht mal auf Licht. Ja, das wäre für uns ein schwerer Schlag. Einige Brüder meinten, für ihn ist es besser, wenn der Herr ihn zu sich nimmt. Ja. Ja, das kann man sagen, wenn man so von der Seite ist. Ja. Aber wenn man selbst als Eltern betroffen ist, dann irgendwie, ich konnte mich nicht überwinden, zu sagen, dein Wille geschehe. So. Naja, und kurz, dann wurden wir uns einig mit meiner Frau und dann haben drei Brüder über ihn gebetet, mit Händeauflegung, ja. Und er wurde wieder sehend, er trägt Brille, aber damals war er 8 Monate. Ja. Und dann, na sicher sind bestimmte so Folgen geblieben, motorische und so, aber er ist körperbehindert, kann man sagen. Aber, und dann kamen wir, und dann wurde noch ein Sohn geboren, 88, ja. Und dann 89 sind wir nach Deutschland gekommen und dann fingen bei ihm, bei Hans, diese epileptischen Anfälle an. Wir wussten gar nicht, was das ist. 3 Jahre war er und dann, ja, irgendwann dann hatten wir 2 behinderte Kinder, ja, schon. 83, die Tochter Helene und jetzt noch Hans. Dann später waren die beide 100 Grad, ja, Behinderung, 100% Behinderung. Ja, jetzt hatten wir. Ja, dann wurde noch in Deutschland noch eine Tochter geboren, das 7. Kind, eine 90. Und dann kam das Jahr 95 und dann wurde David geboren, der heute hier ist. Und ja, natürlich, und das war behindertes Kind, ja, Down-Syndrom. Wisst ihr, wenn die jetzt so nehmen, damals war ein behindertes Kind und jetzt 3 behinderte Kinder. Hatte ich einen Grund, jetzt mich verbittern, mit Gott zu hadern? Ja, natürlich hatte ich, menschlich gesehen. Aber ich dachte an mein Versprechen, du hast versprochen. Und ich habe nicht gefragt, warum. Ich war sehr, sehr traurig. Aber ich habe Gott keine Vorwürfe gemacht. Ja, so ging das Leben weiter. Ich gehe schon langsam, ich könnte noch sehr viel erzählen, aber von der Zeit her. Dann, ja, natürlich, ein Baby für die anderen Kinder war das ein Erlebnis, ja. Es war das 8. Kind und alle wollten sich fotografieren. Und dann wollte Helene sich auch fotografieren lassen. Damals gab es ja noch keine Smartphones oder so, und dann habe ich die fotografiert. Einfach mit einer Kamera, ja. Und ich ahnte damals nicht, dass es nie mehr ein Bild geben wird, wo die zu zweit am Leben sind. Ja, wie ging es dann mit Helene? Ich erzähle ganz kurz, wie es dann weiterging. Also, das war kurze, sie war 12 Jahre. Als David geboren wurde und dann, sie hat gerne gesungen und im Himmel gibt es manches, was ich gerne möchte sehen. Das war ihr Lieblingslied. Der erste, den ich sehe, soll Jesus sein. 289, dieses Lied. Und ich kann mir, es sind so viele Jahre vergangen, ja, und ich kann mich noch so gut erinnern, wir hatten eine Halle gebaut damals, ein Haus, und die saß auf der Treppe und hat laut gesungen. Der Erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Oder die hat mit der kleinen Schwester mitten im Sommer auf der Schaukel haben die laut gesungen, dass alle Nachbarn das hörten. Er lebt, er lebt. Seht nur der Grab, das Grab ist leer. Er lebt, erstanden ist der Herr. Die hat gern vom Himmel gesehen. Und dann kam der Tag, ganz plötzlich für uns. Man kann sagen, es war ein Unfall, kein Autounfall, aber sie ist erstickt in ihrem Schleim oder so. Meine Frau hat es nicht sofort gemerkt, weil sie hat David gestillt. Und als sie gesehen hat, dann hatte sie schon blaue Lippen. Dann kam der Krankenwagen, das Herz konnten die noch wieder, dass das Herz wieder also setzen, dass das Herz selbst schwer schlagt, aber die war so lange ohne Sauerstoff, ja, und dann irgendwann, die waren in Bethel, und dann haben die Ärzte gesagt, vom Gehirn kommt nichts mehr. sie ist hirntot. Ja, dann mussten wir uns entscheiden, die Geräte alle abschalten und so, ja. Es war natürlich schwer, aber dann sind wir mit der ganzen Familie gefahren nach Bethel. Bei ihr, die liegt da mit roten Wangen, ja, wie ganz lebendig, ja. Aber wir waren hirntot. Dann ist mir so eingefallen, sage ich, wollen das Lied singen, müde bin ich, geh zurück. Das war unser Abschied. So, damit schließe ich. Ja, sie hatte diesen Wunsch, der Erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Und der Wunsch ging in Erfüllung. Natürlich, für uns Angehörigen war es sehr schwer, 12 Jahre. Aber wir freuen uns für sie, dass sie bei dem Herrn ist. Dank, dass ihr so geduldig wart, mich zuzuhören.
Also wir sind auch ziemlich neu in dieser Gruppe jetzt, seit Weihnachten erstmal. Und ja, wir haben einen Sohn, das ist mit der Zahl der Achte, das achte Kind. Und er hat eine Behinderung. Zuerst sagten die Ärzte, es ist eine zerebrale Störung. Danach kamen einige Diagnosen noch dazu. Mittlerweile ist Nathan 12 Jahre alt. Und gerade kurz bevor die Ferien anfingen, saß er neben mir und fragte, Mama, was soll ich mit den Ferien anfangen? Es ist so langweilig. Mir ist dann eingefallen, dass meine Schwester erzählte, wie ihre Neffen von der Seite des Mannes erzählt hat, wie die Jungs dann, während sie auf der Straße spielten, mal hier oder da eine ältere Frau mit Hund spazieren gegangen ist, gesehen hat. Und dann haben sie gefragt, darf ich den Hund spazieren führen? Und wie sie dann den älteren Leuten so geholfen haben, ja, die Hunde Gassi zu führen. Und das hat Nathan so gefallen. Und eines Tages, am Freitag, hat er einen kurzen Tag in der Schule. Und dann ist er mit seinem Fahrrad losgefahren durch die Stadt. Und erstmal hat er sich erkundigt bei mir, wie erkennt man eigentlich solche Menschen, die dann vielleicht nicht so gut auf den Beinen sind, wie man die erkennt. Dann habe ich eins und das andere ihm erzählt, wie man solche Menschen erkennen kann, die vielleicht nicht mehr so mobil sind und denen es vielleicht schwerfällt. Und er ist die ganze Stadt durchgefahren und hat nirgends wie jemanden gesehen, der wirklich so schwach war, der nicht seinen Hund selbst ausführen kann. Und bevor er kurz, ja, das war schon auf unserer Straße, da hat er eine Frau gesehen, die gehumpelt ist und neben ihr ein Hund. Und so hat er sich mit dieser Frau bekannt gemacht. Und als er mir davon erzählt hat, musste ich direkt an den Vers in Jesaja an den Vers denken. Noch bevor sie anfangen zu beten, erhört der Herr Gebet. Und das war für mich so wichtig. Und gerade wenn ich dann so gerührt bin, ja, zu Hause dann manchmal bin oder auch im Krankenhaus, wenn ich dann einsam bin, dann schlage ich einfach zwischendurch mal das Liederbuch auf, ob ich das Lied kenne oder nicht. Ich lese mir die Lieder durch. Und so ist mir ein Lied sehr wichtig geworden und das wollte ich jetzt einfach vorlesen. Ich kenne die Melodie nicht, deswegen lese ich das einfach vor. Man saget mir, Gefahren sind am Wege, den du gehst. Doch sie wissen nicht, Herr Jesus, dass du selber bei mir stehst. Ja, wenn Jesus Hand mich leitet, wird kein Schaden mehr geschehen. Heiland, nie würde ich mich wagen, durch die Welt allein zu gehen. Sie sagen, Leiden kommen und die schönste Hoffnung bricht. Doch ich weiß, wem ich vertraue, und er lässt mich nicht im Stich. Ja, ich weiß, mein Herz ist ängstlich, mein Vertrauen viel zu klein, doch in Jesus werd ich Sieger und ein Überwinder sein.
Ich denke, das ist schön, wenn wir so einen ehrlichen, offenen, einfachen Austausch haben dürfen. Und ich musste da an einen Vers denken aus 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, so wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Und ich denke, auch diese Gemeinschaft ist dann besonders köstlich, nicht wahr? Wir wollen dann weitergehen. Julia Peters hat noch mit Tanja Friesen zusammen einen Beitrag. Und danach hat Andrew Funk mit Irina auch noch einen Beitrag. Bitte schön, Geschwister.
Ja, und ich wollte gleich auch noch ein Gedicht erzählen und erzähle auch kurz, wie es dazu gekommen ist, dass das entstanden ist. Und zwar musste ich dieses Jahr auch wie eigentlich jedes Jahr ein paar Mal in die Kurzzeitpflege, und ich kämpfe immer sehr mit mir, weil das ist sehr schwierig für mich, weil mit manche Betreuer, also das ist echt schwierig, und dann dramatisiere ich noch die Lage und denke, oh, du armes Blümchen und kannst nichts machen und bist so von denen abhängig. Und dann habe ich aber dieses Mal wirklich konkret gebetet und mich auch darauf vorbereitet. Mach es so, dass ich dieses Mal wirklich auf dich schauen kann und dass ich wirklich nicht traurig sein kann darüber. Und dann war es wirklich so, es kam immer zwischendurch diese Angst hoch, und dann habe ich immer auch ein paar anderen Leuten geschrieben, dass sie für mich beten sollen, und dann haben die bestimmt auch gebetet, und auch ich habe gebetet und mich in der Bibel mit Philippa 4, 4 bis 7 beschäftigt. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Abermals sage ich euch, freut euch. Und haben mir die Woche dann darüber Gedanken gemacht und mich darauf so vorbereitet. Und dann an dem Morgen, wenn ich also Kurzzeitpflege muss, ist es normalerweise so, dass ich gar nicht sprechen kann. Also wenn ich reden möchte, dann kommen mir sofort die Tränen und ich kann dann einfach gar nicht sprechen. Und dann, dieses Mal war es aber so, ich weiß selber nicht, wie Gott das gemacht hat. Ich konnte reden, ich konnte fröhlich sein, ich konnte sogar Mama sagen, fahr ruhig in Urlaub, das wird schon alles werden. Und ich war so glücklich. Und ja, dann habe ich also in diesem Prozess vorher, bevor ich zur Kurzzeitpflege kam, habe ich das Gedicht geschrieben. Wenn die Situation, in der du gerade steckst, von Gott geplant ist, kannst du sicher sein, dass du bei ihm geborgen bist. Er wollte sie genauso für dich haben. Vielleicht sollst du dein Ich begraben. Mit dieser Situation kannst du am besten ihm die Ehre geben, auf ihm zeigen, durch dein Leben. Die Kraft, die du brauchst, hast du schon. durch Christus regiert der Geist in Gott den Herzensthron. Wenn du dich von ihm regieren lässt, schafft er es. Glaub's ganz fest. Du bist dazu nicht in der Lage. Darum es den Heiland sage. Lässt du durch dich wirken den Heiligen Geist, er dir ganz gewiss den Weg weist. Dann sollst du Gott die Ehre geben, damit ihn andere auch erleben. Darum vertrau, er wird wirken durch dich. Er in dir verherrlicht er sich. Er soll die Ehre bekommen, denn er hat sich deiner angenommen. Amen.
Ich möchte ein Gedicht vorlesen. Das habe ich mal geschrieben, als ich einen Spaziergang gemacht habe. Und dann habe ich mich gefreut, weil da so schöne Blümlein standen. Und dann habe ich gedacht, ist das schön, dass Gott uns... Ich gehe hier einfach lang, wer hat dieses Blümchen dahingestellt? Keiner sieht dieses Blümchen. Nur ich. Vielleicht hat Gott das einfach für mich dahingestellt, damit ich mich freue. Und dann dachte ich, ja, es gibt so schöne Sachen auf der Erde. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe gerade am letzten, den Tag davor, habe ich einen von einer Schwester, die hat einen Text vorgelesen über Würmer. Und dann dachte ich, ja, es gibt so schöne Sachen. Es gibt Blümlein, die hat Gott so schön gemacht. Es gibt dann noch sowas wie Würmer, so ganz eklig. Warum gibt es nicht nur Blümlein? Es gibt Blümlein und es gibt Würmer. Wofür braucht man Würmer? Würmer sind so eklig. Und dann habe ich mich damit so ein bisschen beschäftigt, als ich spazieren gegangen bin. Und dann war ich so voll davon, bin nach Hause gekommen und habe meine Gedanken einfach aufgeschrieben. Wofür es eigentlich Würmer gibt, wenn es doch eigentlich nur Blümlein geben könnte. Aber Würmer gibt es eben auch. Und dann wollte ich euch das Gedicht einmal vorlesen. Mir hat das selber Mut gemacht, die Gedanken, was der Herr mir dadurch gesagt hat. Und dazu soll es jetzt auch dienen. Blümlein und Wurm. Ein Blümlein steht am Wegesrand. Gott gab ihm das Gedeihen. Wenn auch von anderen ganz verkannt, ich darf mich dran erfreuen. So unscheinbar es wirken mag, zeugt's doch von dessen Güte, der für mich sorget, Tag für Tag, für Leib und für Gemüte. Und auch den Wurm, der zwar an Pracht nicht reicht, an jenes Blümlein, hat Gott sich herrlich ausgedacht, denn nützlich kann auch er sein. So will auch ich, wie ich es kann, auf meinen Schöpfer weisen. Ob klein mein Tun auch scheine dann, so soll es Jesus preisen. Also was mir dann wichtig geworden ist, wir denken vielleicht, wir können auch nicht so viel, vielleicht bin ich auch ein Wurm, aber Gott wollte diesen Wurm haben und so wie wir das können, wollen wir doch nützlich sein für den Herrn Jesus. Er wollte auch die Würmer haben. Ja.
Mach aus allem ein Gebet. Wenn jede Lebensstütze bricht, das Glück wohl scheinbar von dir geht, du dich in Dorn und Düsteln wiederfindest, dein Herz in Angst um Hilfe fleht, das wieder ist doch werde Licht, dann mach aus allem ein Gebet. Wenn auch die Schuld dich niederdrückt, gar dunkel wird es um dich her, kein Lichtlein dich vorher entzückt, die Last dich beuget, zentnerschwer. Sieh, einer ist's, der dich versteht, flieh nur zu Jesus im Gebet. Und wenn erquickt dich Freudenzeit, dann danke deinem Gott und Herrn, und sieh, auch in der Dunkelheit ist Gottes Hilfe dir nicht fern. Drum, was auch alles dich bewegt, o mach aus allem ein Gebet.
Tanja, bist du eigentlich zu einem Ergebnis gekommen, wofür die Würmer jetzt gut sind?
Ja, die machen die Erdplatte, also die haben schon.
Genau, das wurde, da musste ich dann auch so ein bisschen dran denken. Wir hatten, ich meine, vor einem halben Jahr ist das her, dass wir uns im Studium damit auch befasst haben und einige Experimente dann selber dazu machen mussten, und wir sind zu demselben Ergebnis gekommen, dass die Erde dadurch aufgelockert wird. Sie wird dadurch gedüngt. Manchmal werden sogar Samen weitergetragen durch diese Tiere. Und so sind auch manchmal Dinge, die auf den ersten Blick nicht schön sind, etwas Gutes. Deshalb lasst uns mutig sein, besonnen sein und dem Herrn vertrauen. Wir haben noch ein Gedicht von Esther. Und danach hören wir dann das Schlusswort. Bruder, schlägst du noch ein Lied dann vor der Botschaft? Oder soll ich eins? Okay, gut. Dann hören wir jetzt das Gedicht von Esther. Ich war so ein bisschen am Überlegen, mit welchem Lied man dieses Programm vielleicht so ein bisschen zusammenfassen kann. Ich bin auf ein Kinderlied gekommen, aber ich glaube, das schadet nicht. Das hat trotzdem einen guten Inhalt für uns. Deshalb lasst uns gemeinsam das Lied singen unter der Nummer 954, weil ich Jesu Schäflein bin. Ich denke, wir haben gehört, dass dieser gute Hirte einen guten Plan für uns hat, dass er uns etwas weitergeben will. Er will uns führen und seine Wege sind gut. Und darunter dürfen wir uns freuen. Lasst uns ruhig dazu aufstehen. 954.
Ja, werte Versammelte, wir haben gehört, eine sehr wichtige Botschaft, dass wir als Kinder Gottes immer das Prinzip der Unangepasstheit zu dieser Welt befolgen, aber das reicht ja nicht. Ja, es steht ja geschrieben im Psalm 1, gehe nicht, sitze nicht, trete nicht, aber das reicht nicht. Wohl dem, der das Wort Gottes liebt und darüber nachsinnt. Und das war der Gedanke des Bruders, damit wir den Willen Gottes verstehen, erkennen. Nicht nur befolgen, wie in manchen Religionen eine Zeremonie, eine Prozedur abgeschlossen wird und dann interessiert den Rest des Tages diesen Menschen nichts mehr von Gott, weil er hat seine Sache getan. So nicht. Ja, mir ist sehr wichtig die Anordnung der Stämme Israels in der Wüste. Kann sich jemand erinnern, wie war Israel in der Wüste angeordnet, als sie nach Kanaan gingen? Hatte das eine Ordnung oder? Ich kann von hier vorne euch sehr schlecht verstehen. Aber ich denke mal, das wissen die Bibelleser. Ja? Es gab zu jeder Himmelsrichtung drei Stämme. Und der 13. Stamm, Levi, das nicht als Stamm galt, sondern Gott geweiht. Es gab ja für Josef zwei Stämme, ja? Manasse und Ephraim. Die waren in der Mitte. Und mir ist sehr wichtig, der Bruder sprach vom Erkennen des Willen Gottes. Und dort in der Wüste gab es eine Menge Vorschriften, ein ganzes Gesetz. Ich will sogar sagen, jede Kleinigkeit wurde beschrieben, von Gott befohlen, geboten, ja, wie man damit leben muss. Und wozu war das alles? Warum? Damit Gott in der Mitte des Volkes ist. Dieses Volk musste das alles studieren, erkennen, befolgen, damit Gott in der Mitte dieses Volkes ist. Das sehen wir an dieser Anordnung. Und mir war auch dieser Gedanke wichtig. Wir brauchen den Willen Gottes nicht nur, um gerettet zu werden, sondern damit es uns gut geht. Wenn Gott in der Mitte des Volkes ist, geht es dem Volk gut. Das Volk ist glücklich, weil in der Nähe Gottes ist das immer am besten. Ja? Asaf sagt das in Psalm 78. Deine Nähe ist für mich ja, beglückend, sagt Menge Übersetzung zum Beispiel. Und ich möchte jetzt nicht fortführen mit dieser Predigt, sondern uns ermutigen dazu. Uns ermutigen, die wir Kinder Gottes sind, bei dem Herrn zu bleiben. In jeder Lage. Ein ermutigendes Wort. Wir lesen uns Psalm 37, Vers 16. Das ist auch so ein Psalm, der in vielen Versen zum Glauben, zum Nachfolgen ermutigt. Ein Vers, Psalm 37, Vers 16. Das Wenige, das ein Gerechter hat, ist besser als der Überfluss vieler Gottlosen. Das Wenige, das ein Gerechter hat, ist besser als der Überfluss vieler Gottlosen. Ich habe jetzt aus der Schlachter 2000 gelesen. Wenn wir ganz kurz uns vertiefen, was dieser Vers aussagt, was es damals geheißen hat, ganz kurz, und dann werde ich zu den Beispielen übergehen, damit wir nicht zu müde werden. Ja, das ist, damit es nicht zu lange bleibt. Schaut mal, hier ist ein das Materielle einmal erwähnt. Wenig oder viel? Ja, das ist das Materielle. Und es steht geschrieben, das Wenige, das ein Gerechter hat, ist besser. Als, ich habe gerade Luther 12 verglichen, als das Gut, das die Gottlosen haben. Das ist das Materielle. Das ist unlogisch, nicht wahr? Wenig zu haben, Mangel zu leiden, Defizit ist besser als Überfluss, als genug von allem. Und dann gibt es eine theologische Ebene. Hier ist ein Gerechter und ein Gottloser gemeint. Ja? Es geht nicht nur um wenig oder viel, sondern es geht darum, was ein Gerechter hat und was ein Gottloser hat. Ja, und dann gibt es noch die Beurteilung Gottes. Und Gott sagt, dass wenn ein Gerechter wenig hat, dass das besser ist. Das ist seine Beurteilung. Und Gott ist ja heilig, alle seine Gerichte sind gut und recht. Da kann keiner was gegen sagen. Es ist besser als Überfluss vieler Gottlosen. Und das Wort besser verstehe ich hier nicht nur ein wenig besser. Ja, wir sind ja, wir benutzen dieses Wort in dieser Welt, in diesem Leben, um etwas abzustufen oder höher zu stufen. Ja, wenn ich sage, zum Beispiel, dieser Rollstuhl ist besser als der andere. Beide sind elektrisch, aber die Marke ist einfach besser oder es ist zuverlässiger. Ja, dann meint es, wenn wir das sagen, dann meint es ein wenig besser. Aber dieses Wort hier meint nicht ein wenig besser. Es meint nicht, dass ein Gerechter, das Leben eines Gerechten, sogar ein Mangel, ein wenig besser ist als der Überfluss vieler Gottlosen. Es meint, es ist unvergleichlich gut. Es ist viel besser, nicht zu vergleichen. So verstehe ich das. Warum? Weil dieser Mensch gehört Gott. Alles, was er hat, ist Gott geweiht. Weil er selber ja Gott gehört. Und mehr sogar. Ein Gerechter, wenn er Gott gehört, wenn er Gott geweiht ist, dann betrachtet er das, was er hat, nicht mal als das Seine. Er nimmt das von Gott dankbar an und verwendet es wieder für Gott. Natürlich auch für sein Leben, für die Familie, aber er verwendet das für Gott. Es gibt in russischer Sprache ein sehr schönes Lied, «Мне хорошо в зависимости этой брать от тебя и отдавать тебе». Ja, Gott ist im Leben dieses Menschen an die erste Stelle gesetzt. Deswegen geht es ihm besser, auch bei Mangel. Ich werde jetzt nicht Bibelstellen lesen, wer ein Gerechter ist und wer ein Gottloser ist. Wir können das selber nachforschen. Ein Gottloser ist einfach einer, dem die Mangel an Gottesfurcht zugeschrieben wird. Er interessiert sich für Gott nicht. Und für den Gerechten habe ich den Vers, mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Das ist eigentlich eine alttestamentliche Stelle, wird im Neuen Testament dreimal zitiert. Und jetzt möchte ich das ein bisschen verallgemeinern. Wir wollen vom Materiellen wegkommen. Es geht jetzt nicht nur um das Geld, Finanzen oder Haus oder besserer Rollstuhl oder Auto. Es geht jetzt einfach um das Haben oder Nichthaben. Können wir uns das ein bisschen verallgemeinern? Hier steht ja geschrieben, das Wenige, das ein Gerechter hat, ist besser als der Überfluss vieler Gottlosen. Zum Beispiel, hier sind ja Menschen mit Behinderung. Ich besitze auch momentan 70 Grad, früher waren es 80 Grad der Behinderung. Ihr müsst ja das ganz gut kennen, was wenig heißt oder nicht. Jemand läuft frei, so wie ich jetzt, ich saß aber auch halbes Jahr im Rollstuhl, ich kenne das Problem, wo ein Bürgersteig einfach so endet, so immer schmaler wird, ja, bei uns im Dorf, und endet mit so einer Bordsteinkante und dann weiß man nicht wohin, ja. Euch kommt das sehr gut bekannt vor, was es heißt, wenig zu haben, wenig Mobilität, wenig Gesundheit, ja, das muss ich nicht erklären. Und das ist ein Beispiel dafür, wir wollen das etwas verallgemeinern. Und mir war wichtig, dass Gott seine Heilsgeschichte immer so geschrieben hat, dass in seiner Handschrift immer dieses Prinzip sichtbar ist. Gott schrieb seine Heilsgeschichte immer mit den Wenigen oder mit dem Wenigen, was sie haben, was die Gerechten haben. Wir wollen uns einfach so durch die Bibel ein paar Beispiele aufrufen. In der Urwelt vor der Sintflut gab es nur einen einzigen Menschen, der untadelig war. Nur einen einzigen. Wie viele Menschen gab es damals auf dieser Welt? Wer hat das nachgezählt? Vor der Sintflut haben wir keine Statistiken, ja? Ein Bruder hat sich damit beschäftigt, er hat das natürlich nicht nachgezählt, aber er kam auf 10 Milliarden, viel mehr als jetzt, weil die Menschen länger lebten und sich sehr vermehrten. Und nur ein, nur, war Gott wohlgefällig. Gerettet wurden 8 Seelen, Noah untadelig und 7 um seinetwillen. So kann man das verstehen. Weiter, wenn wir schauen, dass Gott aus allen Völkern nach der Sintflut sich ein Volk erwählt hat. Nicht 10 Völker, nicht 100 Völker, ein Volk. Und er erwählt dieses Volk durch ein Ehepaar, was alt und kinderlos ist. Wenig, ein Defizit. Und wir lesen, ich will das jetzt nicht lesen, ich zitiere das kurz nur, aber wir lesen in 5. Mose 7,7, Mose sagt dem Volk Israel, dass sie eigentlich das geringste Volk sind unter den Völkern. Dass Gott hat sie nicht darum erwählt, weil sie groß sind oder so prächtig, mächtig, sondern eigentlich das geringste Volk. Wenn wir ins Neue Testament gehen, Jesus kam auf diese Welt, um für seine Braut zu sterben und die Gemeinde zu bauen. Und er fängt an mit 12 Jüngern. Jesus sagt, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Merken wir, das ist immer wenig, auch im Richterbuch, Gideon, einer der geringsten aus seinem Stamm, sogar aus seiner Sippe, mit 300 Menschen, ein Siegerungen gegen die Midianiter. Ja, wenn es mich nicht täuscht, 31.700 dürften nach Hause gehen, nur 300. Warum ist das so? Wir lesen eine Erklärung im 1. Korintherbrief, Kapitel 1. Warum schreibt Gott seine Heilsgeschichte mit wenigen und mit dem wenigen, was sie haben? 1. Korintherbrief, Kapitel 1, ich lese 2 Verse, 29 und 31. 29 und 31. Damit sich vor ihm kein Fleisch rühme, damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Gott will keinem seine Ehre geben. Es gehört ihm allein, er ist allein würdig und kein anderer darf auf sich zeigen, auf seine Menge zeigen, auf seine Muskeln zeigen und sagen, ich habe es geschafft. Es ist gegen das Prinzip Gottes, es ist ein Gräuel, wenn ihm jemand die Ehre raubt. Und jetzt möchte ich noch eine Frage stellen, was macht Gott mit dem Wenigen, was ihm geweiht ist, was ihm gehört? Was macht Gott damit? Wir wollen wieder ein paar Beispiele uns ins Gedächtnis rufen. Gott vervielfältigt und vermehrt das Wenige, was man ihm anvertraut. Ja, wir haben da ein Beispiel aus dem Alten Testament. Elia ist in der Dürrenzeit, wird gesandt nach Zarpat, das bei Sidon liegt, und dort ist eine Witwe. Und Elia ruft ihr zu, bringe mir doch etwas zu trinken, Wasser in einem Krug. Und die Witwe geht hin, und während sie hingeht, ruft Elia weiter, bringe mir doch etwas zum Essen. Und diese Witwe schwört bei Gott, so wahr der Herr lebt, ich habe eine Handvoll Mehl und ein wenig Öl im Krug. Das wollen wir mit meinem Sohn essen und dann sterben. Ungefähr so, das ist jetzt nicht Zitat, einfach nachgesagt. Und Elia sagt, mach das so, wie du gesagt hast. Mach das. Backe, iss mit deinem Sohn, aber zuerst bringe mir davon einen kleinen Kuchen. Zuerst Gott. Diese Witwe war einverstanden. Sie hat das Wenige, eine Handvoll Mehl, etwas Öl im Krug, Gott geweiht. Und Gott hat es vervielfältigt, vermehrt. Das ist so wunderbar, das ist so schön. Eine Pracht des schönen Gottes. Ein anderes Beispiel aus dem Neuen Testament kennen wir alle. 5 Brote, 2 Fische. 5000 Männer, nicht gezählt Frauen und Kinder, werden satt. Und man sammelt Reste. Und der andere Punkt, was macht Gott mit dem Wenigen, das ihm gehört? Das soll gerade uns zur Ermutigung dienen. Gott heilt es. Gott segnet es. Gott führt und leitet es. Ich meine das Heilen nicht im Sinne von körperlichem Heilen. Auch das tut Gott. Aber es geht nicht darum, zuerst. Ich habe 2 Beispiele aus dem Alten Testament, das ist Jakob. Wir wollen uns ganz kurz erinnern. Jakob ist an einen Punkt gekommen in seinem Leben, wo er ganz, ganz wenig hatte. Genauer gesagt, hat er viel verloren. Jakob hatte viel gehabt. Er hatte 2 Frauen, 2 Nebenfrauen, 13 Kinder gehabt, ja, 12 Söhne, 1 Tochter. Alles lief gut. Jakob war sehr reich. Er hat Reichtum erworben in Mesopotamien. Dann hat er mit Sicherheit auch ein Erbe bekommen von seinem Vater. Jakob ging es augenscheinlich sehr gut. Aber dann kam Jakob an einen Punkt, wo er sehr viel verloren hat. Er hat seinen Sohn Josef verloren und circa 22 Jahre später hat er noch den Benjamin verloren, weil dieser in Ägypten bleiben musste, als Geisel hätte ich beinahe gesagt, als Pfand für die selbstproklamierte Gerechtigkeit seiner Söhne. Und jetzt ist Jakob an einem Punkt angekommen, wo das Essen ausgegangen ist, was die Brüder aus Ägypten mitgebracht haben, seine Söhne. Und jetzt schickt er sie wieder nach Ägypten und sagt, kauft uns doch ein wenig Korn. Er ist zufrieden, ein reicher Mann. Er ist zufrieden, wenn sie noch einmal ein wenig Korn bringen. Und die Söhne sagen, das geht nicht. Wir müssen unseren Bruder Benjamin mitnehmen. Ich habe mich vorhin vertan, Entschuldigung. Es war der Simeon, der als Pfand in Ägypten blieb. Und jetzt kommt der Moment, wo Jakob zu einem Zusammenbrechen kommt. Er sagt, nein, das geht nicht, ich gebe ihn nicht hin. Und seine Söhne sagen, wir können dann nicht hinziehen. Dieser Mann, der Herrscher von Ägypten, hat gesagt, wenn ihr ohne euren Bruder kommt, sollt ihr mir nicht vor die Augen treten. Und dann bricht Jakob zusammen und sagt, wenn ich kinderlos sein soll, so werde es, so bin ich eben kinderlos. Gott möge euch bewahren. Es ist sehr, sehr wenig. Jakob hatte 22 Jahre keine Freude. Als man ihm die Botschaft brachte, dass Josef zerrissen ist von einem Tier, konnte ihn keiner trösten. So lesen wir es dort in Kapitel 37. Und als die Brüder wiederkamen und sagten, dein Sohn Josef lebt, so blieb Jakob zunächst kalt, aber dann belebte sein Geist sich wieder. Gott heilte ihn. Gott belebte seinen Geist. Er ermutigte ihn. Und ein zweites Beispiel, dass Gott heilt und belebt, das ist aus dem Neuen Testament. Diese Stelle möchte ich lesen. Matthäus Evangelium Kapitel 15. Matthäus Evangelium Kapitel 15. Ein Abschnitt von Vers 21 bis 28. Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegend von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus jener Gegend, rief ihn an und sprach, erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Da traten seine Jünger herzu, baten ihn und sprachen, fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Da kam sie, also diese Frau, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Er antwortete und sprach, es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Sie aber sprach, ja, Herr. Und doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Wie wenig hatte diese Frau, eine Tochter, schlimm besessen. Ich hoffe, dass hier im Saal es keinen einzigen gibt, der das miterlebt hat oder mitgemacht hat. Ich kenne das selber auch nicht nur vom Erzählen. Und jetzt kommt diese Frau zu Jesus mit ihrer Armut. Es ist ja nicht nur die Tochter, die betroffen sind. Die Frau ist ja auch ganz kaputt. Und sie ist so kaputt, dass sie Jesus nachschreit. Sie schämt sich nicht. Jünger, nicht Jünger, vielleicht noch andere Leute. Hausbesitzer, wo Jesus hinging. Sie schreit in ihrer Not. Und Jesus verkündigt den Jüngern und dieser Frau einen Prinzip, dass der Sohn Gottes nur für das Haus Israel gesandt ist. Später, die Jünger, die werden später gesandt in die ganze Welt. Aber wieder angefangen von Jerusalem. Und Jesus sagt, es ist nicht gut, wenn man das Brot nimmt von den Kindern von Israel und es den Hunden vorwirft. Hunde war damals eine Bezeichnung, eine erniedrigende Bezeichnung für die Heiden. Ja, Samariter oder Hunde. Ja, Jesus hatte man beschimpft als Samariter, das war ein Schimpfwort. Und diese Frau versteht das. Sie wohnt ja da an der Grenze. Sie weiß ganz genau, dass Israel das auserwählte Volk ist. Ihr Glaube ist groß. Sie versteht das. Und wisst ihr, diese Frau, die ist so in ihrer Not so runtergekommen. Ich meine, runtergekommen von ihrem Ich, von ihrem Anspruch, von ihrem Stolz. Sie hat das gar nicht mehr. Sie sagt, ja, Herr. Ja, wir sind Hunde. Sie versteht das. Gott hat das so angeordnet. Erst das Volk Israel. Und dann sagt sie, aber auch die Hunde bekommen Brosamen von diesem himmlischen Brot, gesandt vom Himmel, vom Vater der Lichter. Und diese Frau hatte so einen Glauben, dass ihr einer dieser Brosamen reichen wird. um ihre Not zu lindern, um ihre Tochter zu heilen, um sie wieder aufzurichten. Und Jesus konnte gar nicht absagen. Er gab ihr diesen einen Brosamen des himmlischen Brotes. Und sie war glücklich, ihr war geholfen. Geschwister, möchte der Herr uns helfen, dass wir im Wenigen und im Vielen, im Mangel und im Defizit unsere Blicke dahin richten, dass wir den Willen Gottes studieren, erkennen und befolgen, damit er in unserer Mitte ist. Amen. Wir beten.
Wir haben gesehen, dass wir dem Willen Gottes suchen und ihm folgen sollen. Und zum Schluss ging es um einen besonderen Willen Gottes, nämlich, dass er sich durch das Schwache verherrlichen möchte. Und der Apostel Paulus, er sagt es in 2. Korinther Kapitel 12, darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgung, an Ängsten um des Christus willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das ist für uns widersprüchlich, aber Gottes Logik ist anders als die unsere und daran dürfen wir uns freuen und umso mutiger dem Willen Gottes nacheifern. Wir werden dann jetzt um 13 Uhr, also um 1, das Mittagessen haben. Dazu treffen wir uns dann wie gewohnt im Speisesaal. Ich würde vorschlagen, dass wir nochmal aufstehen. Bruder David Regea, beten Sie noch kurz zum Abschluss mit uns.